Ja, so ein bisschen betrifft es auch die Jugendlichen, weil ich werde heute ein bisschen von der Kroatien-Freizeit erzählen und werde auch ein bisschen erzählen, was wir da getan, was wir da gemacht haben und was wir den Jugendlichen beigebracht haben. Und was ich ganz erstaunlich fand, war, ich habe heute Morgen die Losung gelesen und da war ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja 7, Vers 9, da steht, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und das war was, was mich beschäftigt hat in den letzten Wochen, dass ich gedacht habe, unser Glaube bleibt nur dann, wenn wir ihn weitergeben, wenn wir ihn an die nächste Generation weitergeben, wenn wir der nächsten Generation, wenn wir den Kindern und den Jugendlichen unseren Glauben weitergeben. Und das ist so ein bisschen wie beim Staffellauf. Da gibt es ein Bild dazu. Und der Stab wird weitergereicht an die nächste Generation. Also der kleine Blaue ist der Ältere, der rennt. Und dann kommt der größere Grüne, schnappt sich den Stab und geht weiter. Und das ist was ich mir so wünsche für uns, für unsere Gemeinde, für die Jugendlichen. Dass die uns vorangehen und dass die diesen Stab des Glaubens nehmen und ihn weitertragen. Dass das, was uns fasziniert, weitergeht in die nächste Generation. Und das haben wir, da haben wir uns bemüht, dass wir das in Kroatien den Jugendlichen vermitteln. Es waren ja Kinder dabei, es waren Jugendliche dabei und junge Erwachsene. Also eine ganz gemischte Altersgruppe. Und wir haben uns bemüht, das weiterzugeben. Wir machen das, weil wir es in der Bibel lesen und weil es Generationen vor uns genauso gemacht haben. Generationen von Familien haben ihren Kindern den Glauben weitergegeben. Das fängt schon in den ersten Kapiteln der Bibel an. Im 5. Buch Mose steht, Kapitel 6, Vers 4 bis 9, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Ritzt sie ein in die Pforten, in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Prägt die Worte, die Gott euch sagt, euren Kindern ein. Und die Haupt, also dieser Hauptvers ist, ihr sollt euren Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und aller eurer Kraft. Und das sollen wir den Kindern einprägen. Liebe deinen Gott, denn er liebt dich. Und es geht darum, dass wir das machen, egal in welcher Situation. Und in Kroatien war es so, da haben wir uns ja eure Kinder ausgeliehen sozusagen. Und da haben wir das auch gemacht. Dann haben wir uns morgens, mit denen, die wollten, das waren nicht viele, aber wenn wir fit genug waren und unseren ersten Kaffee getrunken hatten, haben wir uns mit Einzelnen an den Tisch gesetzt und haben Bibel gelesen, weil das machen wir ja sowieso. Und dann haben die mitgelesen. Und das ist dieses, sie sehen, was wir machen und sie machen es dann mit oder sie machen es nach. Manchmal, manchmal auch nicht. Aber es geht einfach darum, dass sie an uns sehen, was uns fasziniert und dass dieser Glaube, der uns fasziniert, dass sie davon was mitkriegen. Und es ist eigentlich auch für mich selber wichtig, dass ich mir sage, ich möchte im Laufe meines Lebens nicht vergessen, was ich glaube. Ich möchte das mir einprägen. An meine Haustüre, als Schmuck an meinen Arm. Die haben sich das dann, ja, die haben da, hier steht, die haben sich das in die Pfosten der Haustüren geritzt, in die Stadttore. Es war denen ganz wichtig, dass dieser Glaube weitergeht. Es gibt noch eine andere Bibelstelle dazu in Psalm 78. Das ist jetzt schon ein paar Jahrhunderte später. Das sagt der Psalmist genau das Gleiche. Psalm 78, Vers 3 bis 7. Das, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, den Nachkommen von Jakob gab er seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Auch hier wieder diese Aufforderung, was ihr erlebt habt, verschweigt es nicht, gebt es weiter. Und dabei kann es sich um die eigenen Kinder handeln, es kann aber auch um andere Kinder gehen. Es kann um andere Jugendliche gehen, es kann um andere Erwachsene gehen. Es kann einfach darum gehen, dass wir Menschen in unserem Umfeld erleben, die Gott nicht kennen. Und der Glaube ist so etwas Kostbares. Wir dürfen das weitertragen. Wir dürfen diesen Stab weitergeben, diesen Staffelstab. Einfach weil es das ist, was uns prägt und das, was uns wichtig ist. Und er sagt, Gott sagt, gib es weiter. Und es ist ein Wunder, dass über die 2000 Jahre hinweg, nein, eigentlich viel mehr, 6000 Jahre hinweg, in der Zeit, in der Gott Geschichte geschrieben hat, was man weiß von den Anfängen der Bibel bis zum heutigen Tag, dass der christliche Glaube nicht ausgestorben ist, im Gegenteil, das ist immer weitergegangen, von einer Generation in die nächste. Ja, aber was haben wir konkret weitergegeben? Ich will euch ja nicht auf die Folter spannen. Wir haben über biblische Regeln gesprochen. Was haben wir da in der Kroatien-Freizeit gelernt? Es gab drei Sorten von Regeln, also wir hatten 6 Tage und an jedem Tag haben wir in der Mittagspause, damit die Jugendlichen aus der Sonne waren, haben wir dann unter der Zeltplane Thema gemacht. Und 6 Tage, 6 verschiedene Regeln. 2 davon waren Regeln zum Umgang mit anderen Menschen. 2 waren zum Setzen von Prioritäten. Und dann gab es noch 2 praktische Regeln für den Glauben. Und die erste Regel lautete folgendermaßen: Gehe mit anderen so um, wie sie mit dir umgehen sollen. Das ist eine Regel aus Matthäus 7, Vers 12. Da steht es genau so in der Übersetzung Neues Leben. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz ist das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Das erklärt eigentlich alles. Wenn ich so mit dem anderen umgehe, wie ich will, dass er mit mir umgeht, dann erfülle ich damit das Gesetz. Wenn ich mir Respekt wünsche, dann ist es gut, wenn ich andere respektiere. Wenn ich mir Liebe wünsche, dann ist es gut, wenn ich anfange, andere zu lieben. Wenn ich mir Toleranz wünsche, dann ist es gut, dass ich auch tolerant bin. Und so haben wir dann einfach ganz praktische Beispiele gehabt, wie wir miteinander umgehen wollen in dieser Freizeit. Und dann haben wir uns überlegt, was ist uns wichtig, welche Erwartungen haben wir an die anderen, dass wir das dann aber genauso machen. geh mit dem anderen so um, wie er mit dir umgehen soll. Das war die erste Regel. Zweite Regel, weil wir ja wissen, dass das nicht immer so klappt. Zweite Regel, vergebe dem anderen so, wie Gott dir vergeben hat. Auch da wieder aus der Bibel eine Stelle dazu, Matthäus 6, Vers 14 bis 15. Da sagt Jesus, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergebt, wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und da wird diese Wechselwirkung deutlich. Gott vergibt dir, aber die Voraussetzung dafür ist, dass du auch dem anderen vergibst. Und manchmal ist es so, da verletzen uns Menschen. Und wir hatten das Beispiel, da hat jemand erzählt, dass er in der Schule gemobbt worden ist. Und dann haben wir uns überlegt, was hilft in einer Situation, in der man Mobbing erlebt. Es hilft zum Beispiel, wenn man weiß, dass Gott uns einen Tisch im Angesicht der Feinde deckt. Das ist aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dass man einfach weiß, wenn man mit Gott durch Situationen hindurchgeht, wo man tatsächlich Feinde hat, dass er uns mitten in diesen Situationen Gutes tun kann, wenn wir uns an ihn wenden. Ja, dann wurde es ganz praktisch mit dem Verletzen. Also Denver und ich haben uns dann vorne hingestellt oder in die Mitte gestellt und haben uns angefangen zu schlagen. Und der David hat das Ganze kommentiert. Und immer wenn ich die Denver geschlagen habe, hat er ein Seil um uns gewickelt. Und wenn sie zurückgeschlagen hat, wurde dieses Seil immer dichter um uns herum. Das war eine Wäscheleine. So, jetzt waren wir aneinander gekettet, einfach nur dadurch, dass wir immer wieder uns gegenseitig einen gegeben haben. Und das bindet aneinander. Und das haben wir dann wortwörtlich gesehen. Wir waren aneinander gebunden. Und das ist das Prinzip von Rache. Rache bindet Menschen aneinander. Ja, dann war einer von uns so schlau und ist einfach unter diesen Stricken durchgetaucht und ist rausgegangen und hat gesagt, ich will das nicht mehr. Damit hatte der andere ein Problem. Der hatte immer noch diese ganzen Seile um sich rum, aber er hatte keinen mehr, den er schlagen konnte. Und dann hat er für sich beschlossen, ich gehe da auch raus. Ganz einfaches Beispiel, steig aus diesem Kreislauf aus von Verletzungen. Der verletzt mich, ich verletze ihn wieder. Steig einfach aus, indem du vergibst. Dann ist es ja so, das kann man vielleicht einmal machen und wir haben dann überlegt, wie oft sollen wir das machen? Gibt die Bibel eine Antwort drauf? Nicht siebenmal, siebenmal 70 Mal. Da haben wir zusammen überlegt, wie viel Mal das ist. Also auch ein bisschen Mathe. Ja, aber es war eine ganze Menge. 490 Mal vergeben ist echt viel. Aber wir haben dabei gelernt, dass das gut ist, das einzuüben. Es ist gut, wenn man Gewohnheiten einübt. Und vergeben kann eine Gewohnheit sein. Und es macht uns frei von diesen Bindungen. Es ist aber nicht so ganz einfach, wenn man das versucht, aus eigener Kraft zu machen. Man muss erstmal Vergebung erfahren. Und da hatten wir das Beispiel von dem verlorenen Sohn, der zum Vater kommt, der alles falsch gemacht hat, der das ganze Erbe ausgegeben hat. Und er kommt und auf dem Weg überlegt er, wie er bei dem Vater wieder arbeiten könnte, um seine Schulden abzuzahlen. Und der Vater rennt ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und das ist Vergebung. Das ist diese Geschichte, die Jesus erzählt, wo der Vater dem Sohn entgegenrennt und ihn einfach in den Arm nimmt. Und wenn ich das mal erfahren habe, zutiefst erfahren habe, wie es ist, wenn mein Vater, mein Gott, mir vergeben hat, dann macht es mich dazu fähig, auch anderen zu vergeben. Da haben wir den Jugendlichen Mut gemacht, dass sie die Vergebung von Gott, dem Vater, in Anspruch nehmen, damit sie die Kraft bekommen, auch anderen zu vergeben. Nächste Regel, die macht wirklich Spaß. Dritte Regel, freue dich an Gott und er gibt dir, was du dir von Herzen wünschst. Das ist mal eine tolle Regel. Steht in Psalm 37, Vers 3 bis 5, auch aus der Übersetzung Neues Leben, ab Vers 3. Da schreibt David, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ihr seht schon dieses Beispiel mit der Nummer 1. Es gibt die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Und in dem Moment, wo ich mich an meinem Gott freue, wo ich auf den Herrn vertraue, wo er meine erste Priorität ist, gibt er mir, was ich mir von Herzen wünsche. Freu dich am Herrn, weil er ist für dich und er kennt die Wünsche deines Herzens. Gott kennt die Wünsche deines Herzens. Und es geht noch einen Schritt weiter, da steht, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Oder in der Luther-Übersetzung, befiehl dem Herrn deine Wege an. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, weil Gott ist gut und er hat gute Wege mit uns vor und Gott macht es richtig. Und deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass er das, was uns gut tut, dass er uns das schenken will. Freu dich am Herrn, freu dich an deinem Gott. Oder in Lutherdeutsch, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Haben wir auch überlegt, was das praktisch heißen könnte? Ob das zum Beispiel ein Spaziergang ist in der Natur, wo wir dabei beten, oder etwas anderes, wo wir einfach Zeit mit Gott haben und uns darüber freuen, dass Gott unser Gott ist. Freu dich an Gott und er gibt dir, was du dir wünschst. Der ganze Psalm 37 ist toll. Also das lohnt sich, das mal nachzulesen. Da wird es noch besser beschrieben, wo David tatsächlich weiß, ich habe vom Herrn etwas versprochen bekommen. Ich werde das auch bekommen, weil er ist für mich. Und es liegt ein Segen darauf, wenn wir unserem Gott die Führung unseres Lebens anvertrauen, wenn er in unserem Leben die erste Priorität hat und die Nummer eins ist. Vierte Regel, da geht es auch nochmal um Prioritäten. Die steht in Matthäus 6. Sammle Schätze im Himmel und setze dich zuerst für Gottes Reich ein. Dann versorgt Gott dich mit allem anderen. Eigentlich ähnlich wie bei der letzten Regel. Da war es auch so, du tust etwas für Gott und er beschenkt dich mit etwas. Und hier ist es genauso. Das hat auch etwas mit Prioritäten zu tun. Matthäus 6, Vers 19 steht, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann Vers 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wieder die Prioritäten. Gottes Reich an erste Stelle setzen und Gottes Willen an erste Stelle setzen und dann versorgt er euch mit allem anderen. Haben wir auch wieder praktisch umgesetzt? Wir haben gefragt, welcher Gegenstand ist euch am allerwichtigsten? Da kam dann Smartphone, Fußball, was kam noch? Handy. Das Bett kam, genau. Und ja, es waren, ich weiß es gar nicht mehr, was noch. Fernseher kam, genau. Bitte? Taschengeld kam nicht, aber das ist auch sehr, sehr wichtig, genau. Ja, also es waren so diese Lieblingsgegenstände. Ich habe die versucht zu malen, hat nicht wirklich geklappt. Ein Boxsack war noch dabei, genau. Jo, der sah bei mir dann aus wie eine Klobürste, deswegen weiß ich es noch. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt nennt mal Gegenstände, die man nicht, nee, irgendwas, was man nicht sehen kann, was euch wichtig ist. Was kann man nicht sehen und was ist euch wichtig? Da kam dann Familie, da kamen Freunde, Gefühle und noch andere Sachen. Also da kamen dann die nicht materiellen Werte. Und dann haben wir denen gesagt, die sollen zwei Spalten machen und die aufschreiben. Wir hatten so ein Freizeitheft und da gab es für jeden Tag ein Thema und da konnte man dann aufschreiben, was man gelernt hat. Und in diesen zwei Spalten haben sie die Gegenstände und die nicht materiellen Dinge aufgeschrieben und dann haben wir unten drunter geschrieben, Schätze im Himmel und Schätze auf der Erde. Ja, und dann haben wir die Geschichte erzählt von einem zwei Brüdern in der Bibel. Der eine hatte eigentlich, mit dem einen wollte Gott Geschichte schreiben und der andere hätte gerne den Segen des Erstgeborenen gehabt. Und dann hat er derjenige, der den Segen hatte, für einen Teller Linsensuppe dieses Erstgeburtsrecht verkauft. Und der hat die Prioritäten so gesetzt, dass dieser Teller Linsensuppe wichtiger war als dieser Segen von Gott. Und das war sehr eindrücklich. Und wir haben dann die Jugendlichen gefragt, wie sieht's mit den Prioritäten aus in deinem Leben? Und das frage ich jetzt auch. Was ist wichtig? Ist Essen, Trinken, Fernsehen, Smartphone, sind die Dinge, die man sieht, Geld, Haus, wie wichtig ist das im Vergleich dazu, dass Gott mit uns Geschichte schreiben möchte, dass er uns segnen möchte und dass es im Himmel Schätze gibt, die wir sammeln können. Einfach dadurch, dass wir ein Leben führen, was im Willen Gottes ist und was in das ewige Leben hineinführt. Wir hatten 3 12-Jährige dabei auf der Freizeit und dann haben wir die Geschichte erzählt von Jesus, als Jesus 12 Jahre alt war. Und er ist in den Tempel gegangen, es war ein großes Familienfest, die sind alle nach Jerusalem und plötzlich war Jesus verschwunden, der 12-jährige Junge war weg. Und dann haben sie ihn im Tempel gefunden und da sagt Jesus, muss ich nicht sein, da wo mein Vater ist. Und Jesus hat mit 12 Jahren verstanden, dass er nicht nur Eltern hat, sondern er hat Gott als Vater. Und er wollte unbedingt dort sein, wo Gott ist, sein Vater. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Haben wir Gott als Vater an erster Stelle stehen? Dieses, muss ich nicht da sein, wo mein Vater ist? So nach und nach, je älter wir werden, verändert sich sowieso auch die Beziehung zu unseren eigenen Eltern. Aber irgendwann muss das passieren, dass Gott die erste Stelle einnimmt. Dass nicht mehr die Eltern darüber stehen, sondern dass es Gott ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich 14 war und mich habe taufen lassen, hat mein Vater zu mir gesagt, unser Erziehungsauftrag ist jetzt abgeschlossen. Du gehörst Gott. Und das habe ich nie vergessen. Dieses Bewusstsein, ich gehöre Gott. Und er ist mein Vater. Ja, fünfte Regel. Jetzt wird es ganz praktisch. Was du gesät hast, wirst du ernten. Galater 6, Vers 7 bis 10. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten, Saat und Ernte. Und das ist ganz, ganz praktisch, ganz wichtig. Und wir haben zusammen überlegt, wo säen wir zum Beispiel in unserem Leben Schlechtes und ernten hinterher. Sind wir auf das Thema Drogen gekommen, auch das Thema Bewegung, also einfach ganz praktische Dinge. Wenn ich jetzt Droge nehme, ernte ich später die Folgen davon. Wenn ich mich jetzt wenig bewege, habe ich es später mit den Knochen. Es gibt aber noch viel, viel mehr Beispiele. Wenn ich jetzt negativ rede, ernte ich irgendwann das, was ich negativ an Reden gesät habe. Und da gab es die Geschichte von zwei Wölfen. Es gibt zwei Wölfe, die in uns kämpfen. Es gibt den schwarzen Wolf und den weißen Wolf. Und diese beiden Wölfe, der gute Wolf und der böse Wolf, die kämpfen in uns. So, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, welchen Wolf füttern wir? Füttern wir den weißen Wolf oder füttern wir den schwarzen Wolf? In dem Moment, wo ich den schwarzen Wolf füttere, indem ich dem Bösen Raum gebe, gewinnt der gegen den weißen Wolf in mir. Und deshalb ist es wichtig, den richtigen Wolf zu füttern. Weil dann, wenn ich den weißen Wolf füttere und wenn ich das Gute, dem Guten in meinem Leben Raum gebe, dann wird der stärker. Weil der andere Wolf, der kriegt ja keine Nahrung, der schwarze Wolf. Und dieser Kampf, der tobt in uns, der tobt in den Jugendlichen, das sehen wir tatsächlich sehr stark, aber der tobt ja auch in uns. Und es geht darum, wie geht dieser Kampf aus? Und da ist dieses Gesetz von Saat und Ernte ein wichtiges Prinzip und das müssen sie lernen. Die letzte Regel. Da wollten wir den Jugendlichen was ganz Praktisches mit auf den Weg geben. Und diese Regel lautet, gehe mit Gebet durch den Tag mit Psalm 23. Und es gibt ein ganz geniales Buch von Jörg Albrecht und der hat über den Psalm 23 etwas geschrieben und hat das versucht, in eine Art Tagesablauf einzubauen. Psalm 23 fängt beim Weckerklingeln an. Wecker klingelt und ich bete, der Herr ist mein Hirte. Also, wenn ich schon überlege, oh, wie wird der Tag heute, dass ich dann schon bete, aber Gott ist mein Hirte. Dann gehe ich ins Bad zum Zähneputzen, gucke ich vielleicht in den Spiegel und denke, mir wird nichts mangeln. Finde, kann man sich sehr, sehr gut merken. Da gehe ich weiter, da gehe ich zum Frühstücken. Und dann kann ich beten. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Gott versorgt mich und ich darf es genießen. Ja, dann setze ich mich ins Auto oder ich setze mich in den Bus und dann kann ich beten, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dann kommen vielleicht im Laufe des Tages Situationen, in denen ich traurig bin oder ängstlich bin. Und dann fällt mir dieser Vers ein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann kommt vielleicht eine Situation, in der wir Streit erleben oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mobbing. Und Gott spricht mir zu, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und das Ganze endet dann beim Schlafengehen. Ich lege mich ins Bett und ich denke, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, das lohnt sich, das mal zu machen. Wirklich durch den Tag zu gehen mit diesem Psalm. Der Psalm 23 ist wunderschön, steckt so viel drin. Ich liebe diesen Psalm. Ich liebe ihn auch in diesem Lutherdeutsch. Und ja, wir wollten den Jugendlichen einfach was Praktisches an die Hand geben, was sie dann auch griffbereit haben. Mit Gott ganze Sache machen. Das war so das, was so als Überschrift über dieser Freizeit stand. Und ich habe das bei mir gemerkt, andere im Team haben es auch gemerkt, wir sind davon angesteckt worden. Wir wollen mit Gott ganze Sache machen. Und wir haben das wirklich gemerkt, diese Regeln, das ist mehr als nur irgendeine Regel. Hier geht es darum, stelle ich mich Gott ganz zur Verfügung? Möchte ich ganz mit ihm leben? Möchte ich mit Gott ganze Sache machen? Und ich glaube, diese Entschiedenheit und diese Entschlossenheit, die uns da gepackt hat, die hat sich auch übertragen auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Weil es gab zwei, die gesagt haben, sie wollen einen neuen Anfang mit Gott machen. Und ich bete dafür, dass es weitergeht. Auch bei den jungen Erwachsenen. Ich merke einfach, es kommt eine neue Ernsthaftigkeit rein in das, was wir hier machen. Weil wir wollen mit Gott leben und wir wollen ein festes Fundament bekommen. Und dieses Fundament ist die Bibel. Jesus sagt, und damit möchte ich die Predigt auch, komme ich langsam zum Ende. Er sagt in Matthäus 7, ab Vers 24, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Das ist dieses feste Fundament des Glaubens. Und in der Bergpredigt, also Jesus sagt das am Schluss seiner Predigt, und in dieser Bergpredigt, da geht Jesus auf alle praktischen Dinge des Lebens ein. Ich habe viel daraus zitiert. Aber es gibt auch das andere. Genau. Es geht nämlich noch weiter. Da sagt Jesus, wer nun meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und ich finde, man sieht das hier ganz gut, weil dieses Haus hat keinen Bestand. Und Jesus ermutigt uns dazu oder ermahnt uns, dein Glaube braucht ein festes Fundament. Es gibt Regeln und diese Regeln sind gut für dich. Diese Regeln werden dein Lebenshaus davor bewahren, einzustürzen, wenn mal Stürme kommen. Ich habe diese Regeln, die wir jetzt den Jugendlichen beigebracht haben, nochmal zusammengefasst. Und damit bin ich auch am Ende der Predigt angekommen und habe die in Form von Fragen formuliert. Erste Frage: Gehe ich mit anderen so um, wie sie mit mir umgehen sollen? Zweite Frage: Bin ich bereit, anderen zu vergeben, weil Gott mir vergeben hat? Dritte Frage: Freue ich mich an Gott und vertraue ich ihm die Wünsche meines Herzens an? Viertens: Sammle ich Schätze im Himmel? Setze ich den Willen Gottes und sein Reich an die erste Stelle? Kann ich glauben, dass er für mich sorgt? Fünfte Frage: Wo sehe ich Negatives und fürchte die Folgen? Wo sehe ich Gutes und darf mich auf die Ernte freuen? Sechste Frage: Bete ich im Laufe des Tages und könnte mir der Psalm 23 dabei eine Hilfe sein? Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt: Ja, ich möchte mit Gott ganze Sache machen. Ich habe das bisher zwar getan, dieses Glauben an Gott, aber dieses wirklich ganze Sache machen, in aller Entschiedenheit, da wünsche ich mir mehr davon. Ich wünsche mir diesen Neuanfang, den einige von uns in dieser Woche gemacht haben. Ich wünsche mir das auch. Wen das betrifft, der kann gerne neben anderen Gebetsanliegen, die hier auch, also man kann neben anderen Gebetsanliegen auch hier in dieser Segnungsecke nach dem Gottesdienst einen Neuanfang machen mit Gott. Man kann das vor Zeugen machen, wenn man das möchte.